Und ich stand da und hatte Tränen in den Augen, weil ich so voll war mit Oxytocin. Also man hat jedes Mal so einen Hormonrausch dabei, wenn
Das
man
glaube
als
ich.
außenstehende Person daneben steht oder dabei ist bei der Geburt. Ich habe die Frau angeguckt und sie hat mich angeguckt und ich so, boah, das war so schön zu sehen, wie viel Kraft du hast, wie du diese Kräfte einsetzt und was da für ja fast schon Magie entsteht einfach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni und in diesem Podcast stelle ich dir neue Berufe vor, damit du entweder beurteilen kannst, ob dieser Beruf was für dich wäre oder wie du den Einstieg finden könntest. Vielleicht findest du aber auch so wie ich Menschen und ihre Lebenswege super spannend. Wie entsteht der Wunsch, Hebamme zu werden? In dieser Folge spreche ich mit meiner Freundin Vanessa, die mitten im Hebammenstudium steckt und deren Weg dorthin bei der Geburt ihrer Tochter entstand. Wir sprechen darüber, wie sie nach der eigenen intensiven Geburtserfahrung den Mut gefasst hat, ihren bisherigen Beruf hinter sich zu lassen und nochmal ganz von vorn anzufangen. Vanessa gibt ehrliche Einblicke in das Hebammenstudium, den Klinikalltag und die Unterschiede zwischen idealisierten Vorstellungen und der Realität im Kreißsaal. Wir sprechen über Selbstwirksamkeit unter der Geburt, Körperbilder und emotionale Momente im Kreißsaal. Außerdem geht es um aktuelle Herausforderungen im Hebammenberuf, politische Entwicklungen, Vergütung und die Frage, warum entscheidet man sich trotzdem dafür, Frauen oder Menschen mit Uterus rund um die Geburt zu begleiten. Eine Folge über Mut zur Veränderung, die Kraft von Geburten und einen Beruf, der tiefer geht als viele andere. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin total aufgeregt. Meine Freundin Vanessa sitzt hier bei mir und wir unterhalten uns über den Beruf der Hebamme und das Studium. Die steckt nämlich da mittendrin. Und vorab erzähle ich vielleicht kurz, woher wir uns kennen. Das hat nämlich auch mit Hebammen zu tun. Ich habe ja vor knapp 5 Jahren schon mal eine Hebamme interviewt für diesen Podcast. Folge 41, wer da reinhören möchte, das war die Doro. Und die war damals meine und deine Hebamme.
Ja.
Wir haben uns beide von ihr bei Hausgeburten begleiten lassen. Und dich hat der Büro das scheinbar so begeistert, dass du danach dich entschieden hast, selber Hebamme zu werden. Oder wie war das?
Total. Also ja, es hat alles halt mit der Schwangerschaft angefangen. Meine Schwangerschaft war geplant, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Also ich wollte schwanger werden und der Plan war eigentlich so in einem halben Jahr, dass ich dann in der Zeit dann eine Hausgeburtshebamme finden kann. Das hat nicht so ganz hingehauen. Ich wurde direkt im ersten Zyklus schwanger und war dann ganz aufgeregt auf der Suche nach einer Hebamme und habe dann zum Glück die liebe Doro gefunden. Und bei ihr, sie hatte noch einen einzigen Platz frei und konnte mich deswegen noch annehmen, weil ich war halt leider auch ein bisschen spät dran dann, weil ich ja so lange gesucht habe. Und als ich das erste Mal in die Hebammenpraxis gekommen bin, hat mich so ein Gefühl von, oh mein Gott, und diese Frauen, die wissen so viel und es ist so fantastisch hier und welche Fragen mir diese Hebamme alles beantworten kann und wie willkommen ich da bin. Und das hat mich alles so berührt, dass mich die ganze Schwangerschaft über, habe ich mich damit beschäftigt, wie möchte ich meine Geburt vorbereiten, bin dann über die Doro zur Christina gekommen, zum Hypnobirthing. Da haben wir dann uns beide kennengelernt, ja, in dem Kurs von der Christina. Und da habe ich mich dann mit Hypnobirthing beschäftigt. Und da lernt man ganz viel über den Geburtsvorgang selbst. Also, dass wir erstmal wissen, was passiert überhaupt mit unserem Körper. Und das fand ich so faszinierend dann auch wieder, dass das dann auch nach der Geburt, die total toll war zu Hause, ich hatte ein Hausgeburt im Pool in meinem eigenen Wohnzimmer, war es dann nicht vorbei mit dieser Euphorie, sondern im Wochenbett ging es dann weiter und mit dem Stillen und ich hatte dann auch noch Stillprobleme und dann war meine Hebamme auch noch gefragt und sie hat ganz viel Zeit bei mir verbracht und hat mir ganz viele Fragen beantwortet und es war so interessant alles, dass ich mir dann irgendwann angefangen habe, habe ich Bücher gekauft und habe dann über die Geburtshilfe gelesen, medizinische Bücher, aber auch ja Bücher, die von Hebammen rausgebracht wurden, über das Wochenbett, über das erste Babyjahr und ja, das hat mich alles so festgehalten, dass ich dann irgendwann nach meiner Elternzeit gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf meinen alten Job. Ich kündige jetzt und werde jetzt Hebamme. Da wurde ich mal ganz verrückt und wild und habe dann diesen Schritt einfach gewagt und bereue es bis jetzt immer noch nicht. Ja. Also, ja.
Es hört sich ja jetzt sehr spontan an, aber ich weiß ja, dass du das schon lange dich damit beschäftigt hast und das jetzt nicht so mal eben über Nacht eine Entscheidung war.
Ja.
Magst du eben sagen, was dein vorheriger Job war?
Ja, ich war Kinderpflegerin, also ich habe die Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht. Das ist so eine Vorausbildung vom Erzieher sozusagen. Mhm. Und habe dann in der Kindertagespflege gearbeitet, also ich war Tagesmutterangestellte und habe im U3-Bereich, also mit U3-Kindern gearbeitet.
Mhm.
Und das war dann natürlich nach der Elternzeit, ich war dann noch 4 Wochen, glaube ich, bin ich dann nochmal zurück in meinen alten Job und habe gemerkt, 24/7, so kleine Kinder, das packe ich einfach nicht, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das ist mental so belastend für mich.
Ja.
Und habe dann mit meinem Partner lange darüber gesprochen, schon während ich dann diese 4 Wochen lang gearbeitet habe.
Mhm.
Und habe dann gesagt, gut, dann wird es das wohl sein. Weil ich habe dann ja 3 Jahre lang über dieser Idee rumgebrütet, aber habe mich immer gescheut vor diesem Studium, weil genau in dieser Zeit kam der Wechsel von der Hebammenausbildung auf das Studium. Also es wurde akademisiert, dieser Beruf. Ja, und davor habe ich ein bisschen Angst gehabt und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit Kleinkind und habe dann sehr lange gewartet und das immer so weggeschoben. Mhm. Und dann nach diesen 4 Wochen bei meinem alten Arbeitgeber war dann klar, nee, also jetzt melde ich mich erstmal krank und dann wird gekündigt und dann mache ich das einfach.
Ja.
Genau. Also es hat ein bisschen gebrodelt in mir und ein bisschen gekocht, aber schlussendlich habe ich es dann geschafft und habe gesagt, nee, es bringt mir nichts, die ganze Zeit unglücklich in meinem Beruf zu sein, weil ich bin Mitte 20, das macht gar keinen Sinn, dass ich jetzt noch so lange in diesem Beruf bleibe, bis ich in Rente gehe, dann bin ich ja überhaupt nicht glücklich, ne?
Ja. Also, ja.
Und deswegen habe ich den Schritt gewagt und glaube, habe ganz, ganz viel dazu gewonnen. Also es ist wirklich...
Das war offensichtlich der richtige Schritt.
Ja, total, total. Also es ist wirklich... Es macht ganz viel mit mir, mit meiner Persönlichkeit. Ich bin eigentlich durchgehend glücklich mit dieser Entscheidung. Es ist natürlich auch ein bisschen stressig, aber ich glaube, das hat man in jedem Berufsweg, wenn man gerade einen neuen Beruf erlernt. Aber ich könnte nicht glücklicher sein über diese Entscheidung. Ja.
Ja.
Doch, sehr schön.
Konntest du dann direkt mit dem Studium starten oder musstest du noch irgendwelche Voraussetzungen erfüllen oder sowas?
Ja, es war so ein bisschen holprig, weil zu dem Zeitpunkt, als ich gekündigt habe, habe ich bei meiner Hochschule angefragt, wie das funktioniert, weil ich habe kein Abitur gemacht.
Mhm.
Damals war ich nicht so schlau und habe gedacht, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich gehe zu der Schule runter und habe dann bei der Hochschule nachgefragt und da hieß es, ja, also da muss man so eine Zugangsprüfung machen. Das ist so eine Abiturprüfung, die musste man dann nochmal machen. Und dann habe ich gesagt, okay, in diesem Semester schaffe ich das nicht, dann warte ich auf das nächste Semester, weil ich muss ja dann lernen. Ich muss ja dann nochmal Englisch, Mathe, Deutsch lernen, um diese Abi-Prüfung zu schaffen. Und zum Glück habe ich gewartet, weil in diesem Zeitraum haben die dann diese Prüfung abgeschafft. Und ich konnte dann einfach mit meiner abgeschlossenen Ausbildung und mit meinen Berufsjahren, die ich dann gesammelt habe, konnte ich dann einfach Studium ohne Abitur beantragen sozusagen. Das ist ein Probestudium, das habe ich gemacht und musste dann nach 2 Semestern, 40 Credit Points nachweisen. Mhm. Also ich musste dann die Prüfungen, die Regelprüfungen, die man ablegen musste in diesen 2 Semestern, die musste ich bestehen und dann musste ich das einmal beim Prüfungsamt beantragen und dann habe ich meine Punkte gut geschrieben bekommen und jetzt kann ich einfach ganz normal weiter studieren.
Ja, okay. Ja. Wie weit bist du jetzt im Studium?
Ich bin jetzt im 4. Semester.
Mhm. Und wie viele gibt es insgesamt?
7. Also über die Hälfte habe ich jetzt schon geschafft.
Ja, cool.
Ja, genau.
Und was lernt man da im Studium? Wie ist das aufgebaut?
Man fängt erstmal mit den Basics an. Also wir arbeiten mit dem menschlichen Körper, deswegen lernen wir als allererstes mal die Anatomie des Körpers.
Mhm.
Und das ist wirklich von Kopf bis Fuß und von außen nach innen. Also wirklich, wir fangen oben an mit Haut, Haaren, Nägel, also alles, was man sich vorstellen kann, was den menschlichen Körper betrifft, das lernen wir erstmal. Und dann natürlich die weiblichen Geschlechtsorgane, die männlichen Geschlechtsorgane, weil Hebammen auch bei der Familienplanung zum Beispiel arbeiten dürfen. Also die können bei der Familienplanung helfen oder beraten. Und ja, so Medikamentenlehre, ne? Also so, weil wir ja gleichzeitig, während wir in der Uni sind, haben wir immer so Praxiseinsätze in unserer Klinik, wo wir sind. Wir haben einen Ausbildungsvertrag mit einer Klinik. Und dann sind wir ja schon im Kreissaal und wir müssen ja ein bisschen wissen, was für Tabletten wir da den Frauen geben oder was für Cremes wir da irgendwie anwenden oder keine Ahnung, was man da jetzt gerade als Lokalanästhetikum benutzt, was das für Medikamente sind. Und das haben wir dann auch so oberflächlich gelernt. Also das erste Semester war alles so ein bisschen oberflächlich. Das zweite Semester ging dann mehr auf Schwangerschaft und Geburt ein, dass wir alles rund um die Schwangerschaft und die Geburt gelernt haben. Aber bis zum Ende des dritten Semesters ist alles Physiologie. Also alles so, wie es eigentlich laufen sollte. Also ohne krankhafte Bilder, ohne zum Beispiel Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes. Das ist schon Pathologie. Also da müssen immer Ärzte mit einbezogen werden. Und das haben wir noch nicht gelernt. Also wir haben jetzt bis jetzt nur die Basics, wie eine Schwangerschaft im Bilderbuch verläuft. So. Davon konnten wir jetzt im Regelfall nicht so viel anwenden, wenn wir jetzt in der Klinik waren, weil wir halt in der Klinik ganz viele Schwangerschaften sehen und ganz viele Dinge, die in der Schwangerschaft passieren, zählen schon als Pathologie, die eigentlich gar nicht so wild sind. Ne? Also das ist jetzt nichts Hochdramatisches oder ganz Schlimmes oder so, aber das darf eine Hebamme dann nicht alleine betreuen zum Beispiel.
Okay.
Und das sind so Sachen, die haben wir jetzt noch nicht gelernt, aber so die Basics haben wir einfach gemacht. Genau.
Und wie sind die Praxiseinsätze? Stehst du dann da mit dem Kreissaal und guckst oder bist du auch schon aktiv mit dabei?
Am Anfang guckt man, also man macht, vor dem Studium muss man auch ein Vorpraktikum absolvieren. Das ist von Uni zu Uni unterschiedlich. Meine Uni hat zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, 4 Wochen das Praktikum angesetzt. Jetzt sind es, glaube ich, nur 2 Wochen. Und dieses Praktikum darf man überall da machen, wo Hebammen arbeiten. Also man darf in der Klinik ein Praktikum machen oder bei einer freiberuflichen Hebamme mitgehen. Und ich war in der Klinik und der Klinik, wo ich dann auch meine Ausbildung mache und habe da in den ersten 4 Wochen erstmal nur geguckt. Und dann war ich aber nochmal 4 Wochen da, weil ich habe gekündigt, ich hatte ja nichts zu tun. Und habe dann in den nächsten 4 Wochen dann schon angefangen mitzumachen. Also ich habe dann ich durfte dann zum Beispiel bei der Untersuchung, also bei der ersten Untersuchung von dem Kind, durfte ich ein bisschen mithelfen. Natürlich darf ich nie was ohne Hebamme machen, aber natürlich darf man ein bisschen mit anfassen. Ne? Also wenn man jetzt schon gesehen hat, wie ein CTG angeschlossen wird, dann darf ich das als Praktikantin auch machen, weil das ist nichts Invasives. Also das ist jetzt nicht, dass ich der Frau irgendwie damit schaden könnte oder so, wenn ich das jetzt falsch anschließe, weil es ist einfach nur ein Knopf. Sowas durfte ich dann einfach machen und jetzt, wo das Studium angefangen hat, dürfen wir so viel machen, wie wir uns selber zutrauen und die Hebamme, mit der wir mitlaufen, was die uns zutraut. Also wenn wir ihr sagen, wie wir es, also so mache ich es zum Beispiel, wenn ich mit einer Hebamme unterwegs bin an dem Tag, sage ich, du, ich habe, weiß ich nicht, schon, keine Ahnung, 10-mal einen Zugang gelegt. Wenn jetzt hier eine Frau gleich reinspaziert, die aufgenommen wird, würde ich gerne den Zugang alleine machen. Und dann sage ich, ja, okay, dann mach das mal. Wenn du Hilfe brauchst, dann rufst du mich. Ja, und dann darf ich das alleine machen. Genauso wie bei, wenn es wirklich dann zur Geburt kommt, also wenn das Kind geboren wird, ich spreche immer alles mit den Frauen ab, die ich betreue oder mit den Familien und frage dann, sage denen, hey, ich bin Schülerin, wäre das für dich in Ordnung, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich die vaginale Untersuchung mache, die Hebamme ist immer noch dabei, wenn ich den Dammschutz mache, die Hebamme traut mir das zu, die Hebamme steht neben mir, würde natürlich im Ernstfall mit eingreifen oder noch einen vierhändigen Dammschutz machen oder was auch immer, aber wenn das in Ordnung ist, würde ich das gerne übernehmen.
Ja.
Und die meisten Frauen, weil ich die dann natürlich schon kenne, weil ich ja die Frauen länger dann betreue, schon ein paar Stunden unter Geburt, sagen dann, ist völlig in Ordnung. Manche Frauen sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht. Und das ist auch für mich völlig in Ordnung.
Und also, wie ist das jetzt für dich? Du bist ja jetzt mit diesem vielleicht ein bisschen idealisierten Bild der Hausgeburt in dieses Studium gegangen und erlebst ja im Klinikalltag auch völlig andere Geburten.
Ja.
Wie ist das für dich?
Das war am Anfang in meinem Praktikum, weil ich da ja das erste Mal einen Kreißsaal betreten habe, war das so ein kleiner Realitätscheck. Also es war wirklich so, ach krass, so kann auch Geburt sein. Natürlich wusste ich schon, dass diese Geburt, die ich hatte, ein absolutes Privileg war.
Ja.
Also das ist wirklich, das ist ja, ich weiß nicht wie viel Prozent, gefühlt 1% der Frauen, die wir betreuen als Hebammen, können so gebären. Aber dass es wirklich so eine andere Realität gibt, hätte ich nicht gedacht. Also das ist jetzt nicht, das sind jetzt keine Horrorgeburten, ne? Also das möchte ich nicht, das möchte ich so gar nicht sagen. Aber es ist wirklich, wenn man aus diesem Hypnobirthing und dieses Hausgeburten oder außerklinische Geburten, wenn man aus diesem Bereich kommt, aus dieser Ideologie, die wir da haben, und wir gucken uns an, wie ist dieser Geburtsort vorbereitet, wie ist die Stimmung, so dieses ganze Drumherum, was für uns ja total wichtig war, von vornherein, wie machen wir das ganze Setting, dass diese Vorbereitung, wie wir in diesem Setting sind, wie wir aufgefangen werden, wie wir von den Menschen drumherum unter Geburt angesprochen werden, wie wir behandelt werden, das macht ja sowas von extrem viel mit unserem Geburtserlebnis.
Ja.
Das ist in der Klinik nicht realisierbar. Das ist in den meisten Kliniken funktioniert das gar nicht, kann man das gar nicht umsetzen. Und das war für mich am Anfang so, oh Gott, das finde ich irgendwie ganz komisch, weil ich möchte, also warum mache ich diesen Schritt, warum möchte ich diese Ausbildung machen oder dieses Studium? Weil ich möchte anderen Frauen oder anderen Familien auch diesen Weg ermöglichen. Ich möchte auch in die Freiberuflichkeit und ich möchte außerklinische Geburten machen und sehe jetzt aber das hier in der Klinik. Das war für mich ein ziemlicher Schock irgendwie. Ich bin nicht mit einer rosaroten Brille da reingegangen und dachte nicht, ach, das ist jetzt einfach eine Hausgeburt in einem anderen Raum. Das ist jetzt, das habe ich nicht gedacht. Aber dass auch viele Familien, die in den Kreißsaal kommen, sind gar nicht wirklich aufgeklärt. Also die wissen gar nicht, was Geburt ist. Was passiert da mit mir unter Geburt? Was passiert mit meinem Körper? Wo ist mein Muttermund? Wie öffnet der sich? Und ich kann ja nicht, oder die meisten denken dann, die meisten Hebammenstudentinnen oder Studenten, wir denken dann am Anfang, okay, wir müssen alle retten. Wir kommen jetzt da rein in den Kreißsaal und wir fangen jetzt erstmal an aufzuklären. Wir erklären jetzt erstmal, wie funktioniert das überhaupt und dies und das und fangen an zu reden und dann merken wir irgendwann, ach, die sind gerade unter Geburt, diese Frauen. Die sind überhaupt nicht aufnahmefähig. Mhm. Die können das in der kurzen Zeit nicht lernen. Und das ist ja auch, deswegen ist es so irgendwie manchmal frustrierend und glaube ich auch für die Hebammen, die in der Klinik arbeiten, weil man möchte den Frauen ein schönes Geburtserlebnis irgendwie ermöglichen und unter diesen Rahmenbedingungen, die wir haben in der Klinik, möchten wir es schön machen. Wir haben dimmbare Lichter, wir haben eine Badewanne, wir haben, die meisten Kreißsäle haben Soundsysteme, wir können da Musik anmachen, aber wenn die Frauen nicht aufgeklärt sind oder wenn dieses ganze Drumherum, wie die Frauen allein schon im Kreißsaal ankommen, weil die Autofahrt total stressig war, weil, keine Ahnung, weil der Ehemann oder der Partner oder die Partnerin total aufgeregt sind, wenn das alles dazu führt, dass die Frau auch total gestresst ist, dann denke ich ja nicht als Gebärende, jetzt mache ich mir erstmal Musik an. Da denkt ja keiner dann dran. Und dass die Hebamme das dann auch nicht macht, ist ja auch verständlich, weil die auch in diesem Setting gefangen ist. Also da passieren so viele Dinge, so viele, ja, wie soll ich das sagen, so viele Einflussfaktoren, die kommen da zusammen, dass da gar nicht so Hausgeburten oder so romantisierte Geburten stattfinden können. Und das ist auch von ganz vielen Familien, wie ich mittlerweile feststellen musste, gar nicht der Anspruch.
Ja.
Also ganz viele Familien oder Gebärende finden das total komisch. Die finden das ganz schrecklich, wenn da so Bimmelim-Musik im Hintergrund ist. Oder Atmen. Das, also für mich war meine Geburt, ich war überhaupt nicht laut. Meine Nachbarn haben gar nicht mitbekommen, dass ich geboren habe, weil ich die ganze Zeit einfach nur geatmet habe und in mir drin war. Ich war überhaupt nicht nach außen hin. Aber ganz viele Gebärende müssen nach außen gehen und die müssen ihre Kraft und ihr diese Urgewalten, die in einem stattfinden und die aus einem losgelöst werden, die müssen rausgeschrien werden.
Ja, das war bei mir auch so.
Und das ist so unterschiedlich und das war für mich am Anfang so erschreckend, weil ich war so, oh, ach so, so geht das ja auch, natürlich, klar. Aber ich war so in meinem Ding drin gefangen, wie friedlich und sanft eine Geburt ist, weil damit will ich nicht sagen, dass diese Geburten nicht friedlich und nicht sanft sind, ne? Das sind sie auf jeden Fall, aber nach außen hin ja nicht. Also als außenstehende Person wirkt das nicht friedlich und sanft, wenn die Frauen so doll tönen und so, so viel Kraft nach außen tragen. Ne? Da denkt man, oh Gott, vor allem, wenn man vorher noch nie wirklich bei einer Geburt dabei war, außer bei meiner eigenen, also von meiner Tochter. Ich dachte, oh Gott, die arme Frau. Als ich meine erste Geburt mit begleitet habe im Kreis, sah ich, dachte, oh Gott, weil die hat wirklich, die hat getönt, die hat sich an ihrem Mann festgekrallt, der hatte total rote Arme, ganz rote Oberarme, das sah ganz schlimm aus. Ich dachte, der arme Mann, dem fällt gleich das Fleisch so von den Knochen. aber er war total supportive bei seiner Frau und die Frau hat auch zwischen den Wehen auch was getrunken, hat sich dann nach hinten in ihren Mann fallen lassen, hat dann auch so sich intuitiv bewegt. Und das war jetzt rückblickend betrachtet eine unglaublich schöne Geburt. Aber in diesem Moment, als ich daneben stand, ich dachte, oh mein Gott, wenn das immer so laut ist, wie soll ich das denn aushalten? Meine Ohren fallen ab. Diese Frau hat so starke Schmerzen. Ist das immer so? Wird das die ganze Zeit so sein? Wird es jede Geburt so sein? Und ist das nur, weil wir jetzt in der Klinik sind? Oder ist das bei außerklinischen Geburten auch so? Und das war total krass, weil die Frau dann im Nachhinein, nachdem das Kind geboren wurde und sie hat dann ihr Kind in die Arme genommen und wir haben gewartet, dass die Nabelschnur auspulsiert und ich stand da und hatte Tränen in den Augen, weil ich so voll war mit Oxytocin. Also man hat jedes Mal so einen Hormonrausch dabei, wenn man als außenstehende Person daneben steht oder dabei ist bei der Geburt. Ich habe die Frau angeguckt und sie hat mich angeguckt und ich so, boah, das war so krass, das war so schön zu sehen, wie viel Kraft du hast, wie du diese Kräfte einsetzt und was da für ja fast schon Magie entsteht einfach, ne? Also es gibt immer so einen kleinen Punkt ab einer gewissen Geburt, also im Geburtsverlauf, ab diesem Punkt ist da kippt irgendwie was in der Stimmung. Also nicht, dass die Stimmung schlecht wird, sondern da merkt man richtig, okay, hier sind so viele Hormone in der Luft. Alle in diesem Raum sind gerade nur bei dieser Geburt. Nichts anderes zählt mehr. Nur diese Geburt, nur diese Frau, dieses Kind und der Partner, die Partnerin, wer auch immer dabei ist. Nur diese Familie zählt gerade. Und dieser Moment, wenn der einsetzt, das ist so heftig. Und diese Frau, die guckte mich an und war noch total berauscht von ihren Hormonen und sagte dann, das war so schön, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und ich war, oh wow, okay. Aber sie hatte auch so eine ganz kratzige Stimme, weil sie halt so geschrien hat. Sie war total heiser danach und sie meinte, das war so unglaublich schön. Und ich war so, das ist total schön für dich. Das freut mich total für dich.
Ja.
Also es war wirklich, das war irgendwie krass, so das so mitzuerleben. Und das war meine erste, an meinem ersten Praktikumstag. Ja. Also es war wirklich, ich war, weiß ich nicht, eine Stunde in diesem Kreis rein und dann kam diese Frau rein und ich war so, ja, okay, was mache ich? Darf ich da mitgehen oder so? Und die war, ja klar, kommst du mit. Stell dich einfach da in die Ecke, guck mal, ich stell dich hier in so ein Stühlchen hin und dann bleibst du da sitzen und guckst einfach. Ja. Und die Frau hat dann auch, ja, ist mir egal, ja, mach einfach. Und war dann am Gebären und ich saß da und war so, oh wow. Also ich war total fasziniert, schockiert, gespannt. Es war wirklich,
ja,
total krass. Und es ist immer noch bei jeder Geburt so. Also ich bin nicht mehr schockiert, aber ich bin jedes Mal aufgeregt, ich bin jedes Mal voll mit Hormonen. Es ist so Adrenalin, Oxytocin, so viel Liebe in diesem Raum, so viel, weiß ich nicht, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Und auch danach, wenn man dann nach dem Dienst dann zum Auto läuft, dann läuft man wie auf kleinen Wölkchen. Egal wie kacke man vorher war, bevor man zum Dienst gekommen ist, da dachte man, oh nee, schon wieder ein Nachtdienst oder so. Aber wenn man dann morgens herausspaziert und gesagt hat, mein Gott, das war eine tolle Geburt, dann ist man so richtig beflügelt einfach. Das ist wirklich richtig schön. Ja. Und das hört irgendwie nicht auf.
Richtig cool.
Ja.
Ja.
Richtig gut.
Also ich habe auch gerade die Geburt meines zweiten Kindes, das war der kraftvollste Moment in meinem Leben.
Ja.
Das war einfach krass, das an mir selbst zu erleben. Und dann anderen Menschen bei sowas dazu gucken oder mithelfen zu können, stelle ich mir richtig krass und richtig erfüllend vor.
Ja, total. Total. Also ich finde es noch erfüllender, wenn ich, eigentlich fast gar nichts mache.
Mhm.
Also wenn ich nur dabei bin und ich bin mit der Hebamme, mit der ich unterwegs bin und wir tauschen uns aus. Und das war jetzt zum Beispiel in meinem letzten Einsatz. Da hat die Hebamme gesagt, du machst das mal. Und ich stehe hinter dir und wenn du was brauchst, dann sagst du mir das. Und ich habe dann so die Rolle der Hebamme eingenommen sozusagen. Mhm. Also ich durfte dann die Geburt so ein bisschen leiten. Und obwohl ich die Geburt nicht leite, sondern ich habe die Geburt begleitet.
Mhm.
So, das ist auch meine Einstellung dazu. Ne?
Ja.
Also ich leite keine Geburten, sondern ich begleite die Geburten. Und das war so wunderschön, weil die Frau einfach intuitiv ihr Kind geboren hat. Und ich saß neben ihr. Sie war auf dem Kreisbett im Vierfüßler und ich war einfach anwesend. Ich war einfach neben ihr und ich war da. Und ich war nicht zu präsent, aber ich war schon da und habe sie zwischen den Wehen gefragt, ob sie was anderes braucht, ob ich ihr was geben kann. Und ab einem gewissen Punkt wissen manche Frauen nicht, was ihnen jetzt hilft. Also die sagen dann, oh, weiß ich nicht, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich will. Und ich soll einfach aufhören, so. Und ich finde, in diesem Moment dann irgendwie ein, zwei Vorschläge zu machen und dieser Vorschlag hilft dann den Frauen oder auch nicht, dann finde ich, ist es so beflügelnd, wenn dann die Frau von alleine, wenn die Geburt so weit fortschreitet und die Frau so viel Kraft in sich selber spürt und so viel Selbstwirksamkeit hat, dass sie mich gar nicht braucht.
Mhm.
Also, oder generell keine Hebamme braucht, sondern einfach nur jemanden, der da ist und mit drauf guckt und mit diesem Hintergrundwissen diese Geburt begleitet und wir wissen ganz genau, zu welchem Punkt was gerade passiert in dem Körper von dieser Frau, dass man gar nicht mit eingreifen muss oder dass man gar nicht helfen muss, sondern der Frau einfach nur so ein paar kleine Hilfestellungen geben kann, damit sie es alleine macht.
Mhm.
Auch dieses Kind anzunehmen dann.
Ja.
Also wir lernen in der Uni, wir müssen klassischen Dammschutz müssen wir lernen. Ne? Also, dass wir mit der einen Hand den Damm schützen und halten und mit der anderen Hand den Kopf bremsen und dann das Kind annehmen und der Frau das Kind reichen.
Mhm.
Deswegen haben wir gelernt, kommt ja der Name Hebamme, weil wir heben das Kind zu der Frau. finde ich irgendwie nicht so, weil ich finde, ich sollte doch die Frau so weit begleiten oder die Gebärende so weit begleiten, dass sie das selber schafft und selber machen kann, wenn sie das möchte.
Mhm.
Ich frage auch immer, wenn sie das möchte, darf sie das machen? Wenn nicht, dann natürlich nicht. Dann hebe ich natürlich gerne das Kind und bin dann Hebamme. Aber ich finde, das ist das Schönste daran, wenn die Gebärende so voll mit Kraft und so voll mit ihrer Selbstwirksamkeit dann an diesem Punkt ist und sagt, oh mein Gott, ich krieg das hier so gut hin. Ich bin so voll mit Kraft. Ich mache das hier alleine. Ich brauche niemanden. Du guckst einfach nur zu und guckst, dass alles richtig läuft. Und ansonsten mache ich alles alleine.
Ja.
Und das ist so, so, so ein bestärkender Moment und so unglaublich schön, das mitzuerleben. Und so ein krasses Privileg, dass ich das sehen und begleiten darf.
Mhm.
Also das ist wirklich, ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen, der so viel mit einem persönlich macht.
Ja.
Also das gibt mir über Tage, Wochen hinweg, auch jetzt, wenn ich an diese Geburten denke, es gibt mir immer noch so viel Kraft.
Mhm.
Das ist unglaublich. Also das, ich finde das total beflügelnd.
Ja, ja.
Das ist richtig, richtig schön.
Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, also es ist ja ein extrem intim mit Nacktheit, mit Körperflüssigkeiten, mit allem drum und dran, dass das auch was mit dem eigenen Körperbild macht, oder?
Total.
Ja.
Total. Also meine Mutter hat letztens gesagt, ich erkenne dich überhaupt nicht wieder. Von deinem Äußeren vielleicht ein bisschen, aber wie du mittlerweile über Körper redest, wie du selber über dich selber redest, und weil ich bin, also ich bin Ende 90er geboren und bin mit diesem Kate Moss-Ding groß geworden. Ja. Ne? Also wir müssen super schlank, super sexy, immer glatt rasiert sein. So. Also das ist mittlerweile für mich so ekelhaft, in was für Rollen wir gedrückt wurden. Das hat so, also ich bin so eine krasse Feministin geworden. Das ist wirklich, wenn ich jetzt an meinen Körper denke und an die Körper von Frauen, die mit mir gebären oder die auch einfach nur zu einer schwangeren Vorsorge gekommen sind oder so. Also Leute, zieht euch das doch mal rein, wie krass unsere Körper sind. Wir müssen doch nicht an unserem Körper irgendwas verändern, nur damit irgendwelche anderen Leute sagen, dass wir ansehnlich sind. Was soll das denn?
Ja.
Also wenn ich mich schön finde und ich habe keine rasierten Beine, dann habe ich keine rasierten Beine. Oder jetzt auch auf dieses auf den Hebammenberuf bezogen. Also mir ist das sowas von Latte, ob da jemand frisch rasiert oder vom Waxing oder sich eine schicke Frisur gemacht hat. Also das ist ja so, dass da achtet auch keiner drauf.
Ja.
Also wirklich, ich habe noch nie mitbekommen, dass irgendjemand darüber gesprochen hat, über die Körperbehaarung von Menschen, die da sind im Kreißsaal. Also das ist uns so egal.
Ja.
Uns ist viel wichtiger, wie der Partner zum Beispiel die Frau begleitet unter Geburt, oder ob er, weiß ich nicht, die Frau irgendwie animiert oder irgendwie, weiß ich nicht, in ihr was zu trinken reicht, ihr an ihr Essen denkt und so. Das ist viel wichtiger als, was habe ich für eine Frisur an meiner Vulva. Also das ist ja vollkommen
total absurd, oder?
Also wirklich, aber ich habe ja auch, vor meiner Geburt dachte ich, ach du meine Güte, jetzt muss ich mich hier noch komplett schick machen, weil da sind ja andere Leute, weil meine Hebamme hat mich vorher gefragt, ja.
Das habe ich nicht.
Doch, also meine Hebamme, also Doro, die hatte zu dem Zeitpunkt, hatte die eine Schülerin dabei und die hat gefragt, ob die Schülerin mitkommen darf.
Ja.
Und ich gesagt, ja, natürlich darf die mitkommen, ich will ja auch mal Schülerin werden, natürlich darf die Schülerin mitkommen. Und dann dachte ich, ach du meine Güte, jetzt ist die Doro, die kommt, die Schülerin kommt. Meine Mutter wollte ich auch dabei haben. Wie sehe ich denn aus, wenn ich mich hier so präsentiere? Ich muss ja, damit fühle ich mich nicht wohl.
Mhm.
Und das war wirklich, ich habe nicht gedacht, was denken die anderen von mir, sondern ich habe mich unwohl gefühlt.
Okay.
Meinen eigenen Körper, so wie er ist.
Mhm.
Ne, das muss man sich ja auch erstmal reinziehen. Das ist mein natürlicher Körper. Wenn ich den nicht verändere, muss ich mich doch nicht dafür schämen. Aber ich dachte, ich muss jetzt. Und also, ich glaube, alle Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben, wissen, wie schwer es ist, kurz vorm ET sich irgendwo zu rasieren. Also es war fürchterlich. Es war so schlimm. Und ich habe auch danach, es war nicht, also es war eine huckelige Landschaft. Das war wirklich furchtbar. Das war ganz schrecklich. Aber ich habe mich wohlgefühlt, kann ich dazu sagen.
Okay.
Das war die Hauptsache für mich, habe ich gesagt. Ich habe mich wohlgefühlt. Und dann dachte ich auch irgendwann, so nach einer Stunde, nachdem ich dann da irgendwie rumgefrickelt habe, dachte ich, also ich lasse das jetzt einfach so. Ich bin auch vollkommen Latte. Also wirklich, da muss ein Kind rauskommen, ob da jetzt Haare im Weg sind oder nicht. Ich bin eh im Pool, die schwimmen weg. Also das ist vollkommen egal. Aber die Gedanken habe ich mir auch gemacht. Und da sind auch ganz viele Frauen, die in den Kreißsaal kommen und die sagen, oh mein Gott, aber ich habe mich jetzt nicht frisch rasiert. Und dann so, ja, also ich jetzt auch nicht.
Mhm.
Aber es interessiert dich ja auch nicht, ob ich jetzt frisch rasiert bin, oder?
Ja.
Also, es ist vollkommen egal. Es ist wirklich, ob du deine Beine rasiert hast, ob du dir die Fußnägel noch gemacht hast, ob du, was weiß ich.
Geachtet
du kommst mit dem Pyjama da an. Ja, dann kommst du mit dem Pyjama da an. Vollkommen egal. Hauptsache, du bist da und du fühlst dich gut.
Mhm.
Das ist vollkommen egal, wie du aussiehst.
Ja.
Weil bei Geburt sieht keiner schön aus. Also, da muss man auch nicht schön aussehen.
Ja.
Das ist so. Ist okay. Jeder darf sein, wie er möchte, und das eigentlich, glaube ich, die Hauptsache.
Ja, ja. Schön. Du hast ja jetzt viel von Klinikeinsätzen erzählt. Und da ist es ja meines Wissens auch so, dass man ja eben nicht nur eine Frau gleichzeitig da hat, sondern mehrere und auch immer wieder wechseln muss. Mhm. Wie ist das? Also du hast ja von dieser besonderen Stimmung, die dann im Raum ist, erzählt. Und dann muss man aus irgendeinem Grund den Raum wechseln. Mhm. Stelle ich mir echt schwierig vor.
Ja, ist es. Dadurch, dass ich in einem relativ kleinen Kreissaal bin, okay, also in dem Haus, wo ich lerne, ist ein relativ kleiner Kreissaal, kommt das relativ selten vor. Mhm. Aber wenn, auch wenn es mal vorkommt, die meisten Frauen, die im Kreissaal sind, kriegen ja mit, dass da eine Geburt ist. Und ich sag dann auch, also ich bin da total offen eigentlich immer, also natürlich auf Datenschutz, ne, mäßig, ich sag keinen Namen oder irgendwas, aber wenn ich da in den Raum reinkomme und eine Frau ist da zum, weiß ich nicht, zur CTG-Überwachung, einmal kurz, ein Kontroll-CTG, und ich muss das CTG abmachen, dann komme ich in den Raum und sage, oh, ich muss mich jetzt ganz schnell beeilen, weil drüben ist eine Geburt und da will ich auf jeden Fall dabei sein. Ich mache das jetzt mal ganz flott. Und dann sind die meisten Frauen auch immer so, oh ja, ja, super, ich drücke die Daumen, ich bin dabei. Also es ist so, das ist so total, total offen, also bei uns im Kreissaal. Und eben weil es so klein ist. Ich glaube, in größeren Häusern ist es auch nochmal anders, aber da ist das Hebammenteam auch nochmal größer. Also man versucht natürlich immer, das zu vermeiden. Also sobald Geburt ist, wirklich aktive Geburt, geht man eigentlich nicht mehr aus dem Raum raus. Mhm. Aber auch wenn das mal dazu kommen sollte, ist es natürlich schwierig, ne? Weil man halt, man passt sich auch irgendwo immer den jeweiligen Familien an, die in diesem Raum sind, ne? Also das ist natürlich ein kompletter Unterschied, ob ich jetzt mit einer Familie eine Geburt begleite, die Anfang 20 sind, die die gleiche Sprache sprechen wie ich, sozusagen, also so ein bisschen Jugendsprache, sag ich jetzt mal, da spreche ich natürlich ganz anders oder bin ganz anders als bei einer Familie, die Ende 40 irgendwie und beide sind Ärzte. So, ne, dann bin ich natürlich am Anfang ein bisschen anders und spreche jetzt nicht in meiner Jugendsprache mit denen, sondern versuche mich ein bisschen anzupassen und zu gucken, okay, wie schaffe ich es, dass hier eine angenehme Atmosphäre ist, weil ich glaube nicht, dass die Familie, die beide Ärzte sind und wirklich sehr seriös, dass die dann mit mir in meiner Jugendsprache sprechen wollen. Und da versuche ich dann immer so ein bisschen zu switchen. Und das ist halt auch in diesen Situationen, wo dann halt da eine Geburtssituation ist und da jetzt gerade mal eine ganz andere Situation, muss ich natürlich auch irgendwie ein bisschen switchen und gucken, wie kann ich da gerade die Stimmung so ein bisschen einfangen und wie kann ich da irgendwie gerade so ein bisschen auf diese Familie eingehen. Das ist super schwierig und das wird von uns Schülern aber nicht verlangt, dass wir das können und machen. Auch wenn jetzt in einem, oder was man ja manchmal hört, dass dann, weiß ich nicht, dass da dann eine schwierige Situation ist, ne, wo Familien vielleicht eventuell ihr Kind verloren haben. Da habe ich letztens einen Bericht gelesen oder ein Buch gelesen von einer jüngeren Hebamme, die geschrieben hat, ja, die examinierten Hebammen, die haben mich da reingeschickt und haben gesagt, ja, du bist Schülerin, musst es lernen. Das habe ich und meine 55 anderen Kommilitonen alle noch nicht erlebt. Also die Hebammen, die uns begleiten, sind in der Regel, dass sie das nicht von uns verlangen und wir werden dann nicht alleine gelassen. Also wir werden gut betreut. Dadurch, dass es akademisiert wird, haben wir immer Ansprechpartner an der Uni, die auch in engem Kontakt sind mit der Klinik. Also das wird heutzutage nicht mehr so stark gemacht.
Ja, okay. Und wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Wenn du jetzt fertig bist mit dem Studium, was für Möglichkeiten hättest du dann und was ist deine präferierte Option? Ich habe da schon so eine Idee.
Ja, also man hat als Hebamme extrem viele Möglichkeiten. Also man muss nicht in der Klinik arbeiten und Geburten machen. Also man muss nicht in einem Kreißsaal arbeiten. Man kann in der Klinik zum Beispiel auch auf einer Wochenbettstation arbeiten als Hebamme und halt die frischen Wöchnerinnen nach der Geburt betreuen und versorgen. Oder man geht einen ganz anderen Weg, man geht in die Freiberuflichkeit und da hat man die Möglichkeiten, schwangeren Vorsorge zu machen, Kurse zu machen, also Kurse anzubieten. Man kann außerklinische Geburten anbieten, Hausgeburten, Geburtshausgeburten, also wenn man ein Geburtshaus hat oder sich einem Geburtshaus anschließt. Oder man kann Beleggeburten machen, das heißt, man hat einen Vertrag mit einer Klinik, wo ich dann meine Familien, die ich schon in der Schwangerschaft betreue meistens, die begleite ich dann zur Geburt in diese Klinik und bin dann 1:1 für die Betreuung für diese Familie zuständig und für keine andere. Mhm. Und dann können wir noch nach der Geburt Wochenbetten betreuen und bis in die Stillzeit, bis zum Beikost, bis zum 9. Lebensmonat können wir betreuen. Mhm. Genau. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man machen kann. Und mein Weg wird definitiv in die Außerklinik gehen, weil da mein Weg angefangen hat und der wird da auch enden, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, wie es ganz in der Zukunft ist, aber der Weg von meinem Studium endet in der Außerklinik. Also ich möchte außerklinische Geburten betreuen auf lange Sicht. Ich weiß nicht, ob ich es nach dem Studium direkt machen werde, dass ich direkt in die Hausgeburten einsteige, weil ich finde, dass man schon einen relativ großen Erfahrungsschatz dafür braucht. Man muss sicher sein in dem, was man tut. Und da gibt es aber auch Möglichkeiten, dass man sich Hausgeburtshebammen anschließt und dann als Zweithebamme zum Beispiel mitläuft, erstmal die erste Zeit, um einfach Erfahrungen zu sammeln, um Sicherheit zu gewinnen.
Und auch die Prozesse kennenzulernen. Und die müssen ja auch ganz viel dokumentieren und sowas.
Ja, also dokumentieren müssen wir in der Klinik auch. Ja, ja. Das ist die meiste Zeit, die eigentlich in der Klinik bei Geburten draufgeht. Also die Geburt ist wirklich ein kleiner Bruchteil. Und das, was danach oder währenddessen auch dokumentiert wird, ist so enorm, dass es wirklich... man muss dokumentieren. Also man kann nicht einfach sagen, ah ja, ich dokumentiere jetzt nur das Nötigste, sondern das, was nicht dokumentiert wurde, ist nicht passiert. Mhm. Und das ist bei Hebammen wirklich ein riesengroßes Problem, diese Dokumentation, weil davon unsere berufliche Existenz abhängt. Also was wir nicht dokumentiert haben, haben wir nie gemacht. Und dann kann uns gesagt werden, das haben wir nicht gemacht, wir haben Mutter oder Kind gefährdet. Wenn was passiert, dann, wenn wir nicht gut dokumentiert haben, dann ist unsere Berufszulassung weg. Dann können wir nicht mehr weiter als Hebamme arbeiten. Ne? Und deswegen ist Dokumentieren so extrem wichtig. Und das muss gelernt sein. Das lernen wir auch in der Uni und lernen auch in der Klinik von ganz vielen erfahrenen Hebammen, die auch, es gibt ja auch Hebammen, die in der Klinik arbeiten, die vorher in der außerklinischen Geburtshilfe gearbeitet haben. Und von denen lerne ich auch dokumentieren. Und was dokumentiere ich wann, wie, was ist die einfachste Methode? Weil natürlich gab es früher einen Zettel und einen Stift und man hat Karteikarten gehabt zu jeder Frau oder Familie, die man betreut. Und jetzt gibt es 12.000 Apps, mit denen man dokumentieren kann. Und da muss man sich auch erstmal reinfuchsen, ne? Ja. Dass man wo am besten dokumentiert und wie am besten sichert und die ganze Rechtslage dahinter. Ja, das ist schon ganz schön viel, was man da.
Ich erinnere mich noch gerade bei der ersten Geburt, da waren ja zwei Hebammen da und die eine hat eigentlich nur geschrieben. Ja. Ich weiß nicht, was die alles aufgeschrieben hat, aber die hat wirklich fast nur geschrieben. Ja.
Ich habe Doro gefragt, ich habe meinen Geburtsbericht von Doro bekommen, tatsächlich auch danach. Und der war, ich glaube, 4 Seiten lang. Und die war nur 4 Stunden, ne, meine Geburt. Also das war wirklich vom Moment, wo Doro angekommen ist, bis zur Geburt waren 4 Stunden. Und danach war einfach nur noch kindrosig, alles super. Ja. Das war dann dokumentiert. Und als Doro dann gefahren ist, hat sie auch nochmal einen Satz dokumentiert. Hm. Aber vorher war nur Geburt, 4 Seiten. Also das ist total krass, was alles, was man alles aufschreiben muss. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Hebammen sind ja jetzt auch letztes Jahr und auch dieses Jahr immer mal wieder auch in der Presse gewesen oder in den Medien. Da gab es ja verschiedene Dinge. Ich meine, letztes Jahr ging es hauptsächlich um die Klinik-Hebammen und jetzt seit November ist der Aufschrei berechtigterweise groß wegen diesem neuen Hebammenhilfevertrag, der ja für die Beleg-Hebammen einiges regelt. Was macht das so mit dir?
Uff, das hat als der in Kraft getreten ist im November, waren wir gerade im Externat. Also wir waren mit freiberuflichen Hebammen unterwegs und wir waren direkt an der Quelle. Und das hat ganz viel mit uns gemacht, weil manche von meinen Kommilitonen haben bei Hebammen ihren Platz gehabt, die dann aufgehört haben. Die konnten dann nicht mehr weitermachen, weil sich das finanziell überhaupt nicht mehr gelohnt hat.
Ja.
Und wir haben dann natürlich Angst bekommen. Also vorher hieß es immer, ja, das betrifft uns nicht und das wird schon eine gute Regelung sein. Und als der rausgekommen ist und wir gesehen haben, wie dokumentiert werden muss, was gestrichen wird, wie viel man wirklich verdient dann, weil wir ja auch mit Beleghebammen unterwegs waren, das war schon krass. Also das hat viel mit uns gemacht. Das hat ja viel Unsicherheit auch geschürt. Wir haben dann auch ein Online-Reflexionsseminar direkt gehabt mit unseren Dozenten von der Uni, wo wir das auch angesprochen haben. Und die haben uns so ein bisschen eingefangen und haben gesagt, also das meiste, was so schlimm und was so krass in den Medien ist, das bezieht sich auf Beleghebammen, die in einer Klinik arbeiten. Mhm. Also es gibt zum Beispiel eine Klinik, da ist ein Kreissaal und da arbeiten Beleghebammen und die haben immer einen Zettel und die müssen sich von jeder Frau alles, was sie machen, unterschreiben lassen. Also die Frau kommt da an, die kriegt eine Blutentnahme von der Hebamme, die kriegt ein CTG von der Hebamme, die wird einmal vaginal untersucht und das muss sie dann, für diese drei Sachen muss sie drei Unterschriften leisten. Und diese Hebammen sind ja im Kreissaal und betreuen dann natürlich nicht nur diese eine Frau. Weil wenn da jetzt noch eine Frau in den Kreißsaal reinkommt, lasse ich die ja nicht einfach da sitzen. Mhm. Sondern diese Frau braucht ja auch Hilfe. Und das heißt, ich betreue diese Frau auch. Was dieser Hebammenhilfevertrag machen möchte, ist die 1-zu-1-Betreuung sicherstellen. Und dass wir mehr auf diese 1-zu-1-Betreuung achten und dass es eher in diese Richtung geht. Was aber dabei ja nicht bedacht wurde, ist, dass wir ja gar nicht genug Hebammen haben, um diese 1-zu-1-Betreuung auch sicherzustellen. Sondern was jetzt passiert ist, ist, dass diese Beleghebammen, die in diesem System arbeiten, so extrem wenig Geld verdienen, dass die sich das nicht mehr leisten können. Also die können so, wie sie da arbeiten, können die nicht mehr arbeiten. Die haben jetzt gekündigt, die arbeiten nicht mehr in diesen Kliniken und jetzt haben die da keine Hebammen mehr. Das war im November der Stand. Die haben alle gekündigt. Ich war in einem Kreißsaal mit meiner Hebamme, mit der ich unterwegs war. Und da hat 90% von diesem Team hat gekündigt. Die hatten da, glaube ich, drei festangestellte Hebammen. Und diese drei Hebammen waren dann für den ganzen Kreißsaal zuständig. Und das ist viel zu wenig.
Ja.
Und die haben dann versucht, händeringend Hebammen zu finden, die festangestellt arbeiten möchten. Aber diese Hebammen, die ja vorher als Beleghebammen gearbeitet haben, die haben ja deswegen so gearbeitet, weil sie sich genau dafür entschieden haben. Sie wollten freiberuflich arbeiten, sie wollten selbstständig arbeiten. Und diese Möglichkeit, diese Chance wurde diesen Frauen einfach genommen. Und das ist, also das kann man gar nicht anders in Worte fassen als respektlos. Mhm. Diesen Frauen wurde diese Möglichkeit einfach genommen, so über ihr Leben zu bestimmen, wie sie das gerne möchten. Und anstatt an anderen Stellen irgendwie mal ein bisschen, weiß ich nicht, dafür zu sorgen, dass es vielleicht ein bisschen mehr Hebammennachwuchs gibt, dass mehr Hebammen in die Kliniken gehen möchten, weil die Kliniken einfach mehr Geld zur Verfügung haben, dass wir gute Arbeit da leisten können und dass wir so unsere Hebammenarbeit ausführen können, wie wir das auch möchten, weil dann würden ja auch viel mehr junge Hebammen in die Kliniken gehen.
Ja.
Nein, da wird lieber gesagt, nee, also wir wollen jetzt hier 1-zu-1-Betreuung und wie schaffen wir das? Ja, ganz genau, dass wir die Hebammen, wir zwingen die jetzt dazu, 1-zu-1-Betreuung zu machen, weil ab der zweiten zahlen wir nur noch, was weiß ich, ich glaube 30% oder so. Das macht ja keiner. Mhm. Also wer arbeitet denn für 30% von seinem Gehalt?
Ja.
Das ist ja völlig irre. Wie kann man denn davon ausgehen, dass das ein gutes System ist und dass das ein guter Grundstein ist?
Gibt es denn Hoffnung, dass das irgendwie revidiert wird?
Nee, ich glaube nicht.
Weil das geht ja voll in die Hose.
Ja, also unser Berufsverband, der DHV, die haben versucht, mit dem GKV, der diesen Vertrag rausgebracht hat, irgendwie zu sprechen und mehrere Versuche, dass sie da irgendwie ein bisschen aufeinander zukommen. Und wie nennt man das? Dass die Also die wollten
eine neue Regelung treffen.
Genau, die wollten eine neue Regelung treffen mit dem GKV und der GKV hat es aber abgelehnt. Mhm. Also da wird es keine neuen Gespräche mehr geben zu dem Thema. Stand jetzt. Ich habe das jetzt nichts Neues gehört. Und ja, müssen einfach gespannt sein, was die nächste Runde mit sich bringt.
Ja. Aber für die angestellten Klinik-Hebammen ist es jetzt besser als jetzt nur vor einem Jahr oder so. Da gab es ja letztes Jahr ziemlich viele Aktionen also, und auch Streiks und sowas, wenn ich mich richtig erinnere.
Die Tarifverträge, die wurden angehoben oder erhöht.
Ja.
Die angestellten Hebammen verdienen jetzt mehr oder die haben einen besseren Tarif. Eingruppierungen bekommen sozusagen. Wie das jetzt in allen Kliniken so ist, das weiß ich nicht. Bei uns in der Klinik ist es auf jeden Fall so, dass man mehr verdient. Und wer auch mehr verdient, sind Hebammen, die Wochenbettbetreuung machen. Mhm. Also das kann man auch nicht pauschal sagen, weil diese Wochenbettpauschalen gibt es nicht mehr. Also man hat vorher, ich glaube, 47 Euro für einen Wochenbettbesuch bekommen. Der war dann aber auch zeitlich begrenzt, glaube ich, auf 30 Minuten oder 20 Minuten.
Doch, war immer länger bei mir.
Also das kriegt man überhaupt nicht hin. Also ganz ehrlich, wenn ich, vor allem, wenn man mal darüber nachdenkt, dass wir die ersten 10 Tage fast jeden Tag kommen.
Ja.
Also, und in diesen ersten 10 Tagen passiert so enorm viel. Ja. Wie soll ich das denn bitte in 20 oder 30 Minuten hinbekommen, das mit dir zu besprechen und dann auch noch so in die Tiefe zu gehen, dass ich eventuell noch, was weiß ich, irgendwelche anderen Dinge sehen kann oder Auffälligkeiten erkennen kann, die du mir gar nicht so sagst. Weil keine Frau würde sagen, ich habe eine Wochenbettdepression. Mhm. Aber das sind ja Dinge, auf die ich achte und die ich in einem Gespräch rausfinde. Ja. Und das schaffe ich nicht innerhalb von 20 Minuten.
Ja.
Also die Frau zeigt mir dann erstmal, guck mal, ich habe mir das neu gekauft und so, ne? Weil man ist ja dann einfach in so einer intimen Beziehung, man ist eben zu Hause, man ist dann in diesem Moment ein Teil der Familie.
Ja.
Und da geht es erstmal oberflächlich. So, was ist neu, was ist gerade gravierend und danach kann man dann in seichtere Themen irgendwie ein bisschen eintauchen und dann kommt man irgendwie irgendwann in die Tiefe rein und in diesem tiefen Gespräch soll ich dann plötzlich gehen? Mhm. Also es macht ja keiner.
Ja.
Und jetzt durch diesen Hebammenhilfevertrag wird es vergütet, dass man länger bleibt.
Okay.
Das ist schon mal ganz gut. Also vor allem für die Hebammen, die gerne mit den Frauen tiefgründige Gespräche führen und sich wirklich Sachen lange anschauen und die Familie lange begleiten, ist das ein Pluspunkt.
Mhm.
Das ist schon mal gut.
Okay.
Das ist schon mal gesichert, dass wir nicht in 10 Minuten das Haus verlassen müssen. Aber was es auch gibt, zum Beispiel diese telefonische Beratung, das ist ja jetzt auch wieder was dann neu gemacht wurde, dass wir, weil Hebammen über E-Mail oder WhatsApp, kriegt eine Nachricht von der Familie, man kriegt ein Foto geschickt, so vom Nabel. Ey, kannst du mal gucken, sieht das noch normal aus oder das wird nicht vergütet. Das können wir nicht mehr, als Leistung berechnen bei den Krankenkassen, sondern nur noch die telefonische Beratung. Und diese telefonische Beratung funktioniert auch erst, wenn das Gespräch über 5 Minuten lang ist. Und es darf auch nicht länger als 15 Minuten, glaube ich, sein. Und man muss sich für alle 5 Minuten, muss man sich eine Unterschrift dann im Nachhinein holen von der Frau.
Also ich fand das ja schon vorher absurd, wie oft ich da mein Kürzel oder meine Unterschrift unter irgendwelche Sachen setzen musste.
Ja.
Ehrlich gesagt, ich habe irgendwann gar nicht mehr gelesen, worum es ging.
Nein,
ich habe einfach nur noch
kann man
unterschrieben.
Auch nicht. Kann man auch nicht. Also wenn du jedes Mal, also das sind ja auch, das sind diese Zettel, da musst du dann ankreuzen, was für eine Leistung ich als Hebamme jetzt zum Beispiel dann erbracht habe. Muss es angekreuzt werden und da muss es unterschrieben werden von der Frau. Und dann musst du dir das Datum und die Uhrzeit eintragen, von wann bis wann.
Ja.
Genau. Und also welche Familie, die man betreut, checkt das nach. Also das ist so viel und du musst dir so viel Quatsch unterschreiben lassen für ein Telefonat. Wenn wir jetzt 15 Minuten lang telefonieren, brauche ich 3 Unterschriften von dir. Was ist das
und
denn?
Gerade ein Telefonat, das kann man doch auch anders nachweisen, wie lange das gedauert hat.
Also es ist wirklich, es ist total... Ganz viele Hebammen sprechen davon einer Schikane, weil, also, das, was ja am einfachsten ist, ist eine WhatsApp schreiben.
Ja.
So, ne? Also, du schickst ein Bild, ist der Nabel noch in Ordnung? Ich schicke einen Daumen hoch. Fertig. Aber dieses, wir müssen miteinander telefonieren. Wenn du jetzt eine Hebamme anrufst, du weißt ja gar nicht, ob die gerade arbeitet, ob die bei einer Geburt ist, ob die in einem Wochenbett ist, ob die in einem Kurs ist, dann musst du ihr erstmal schreiben, hey, ich habe Telefonbedarf, kannst du mich mal anrufen? Da muss sie erstmal gucken, wann habe ich denn länger als 5 Minuten Zeit?
Ja.
Also was ist das denn? Ja. Welche Hebamme hat denn in ihrem Terminkalender länger als 5 Minuten Zeit? Das gibt es nicht. Das funktioniert nicht. Terminkalender von Hebammen sind so eng gepackt, wirklich, dass da überhaupt keine Lücke zwischen ist, wo man sagen kann, okay, in der Zeit kann ich mindestens 5 Minuten, aber maximal 15 Minuten telefonieren.
Hm.
Also entweder es ist ein Riesenthema, wo man länger als 15 Minuten telefonieren muss, was dann aber ja nicht vergütet wird von den Krankenkassen, also dafür wird man überhaupt nicht bezahlt für diese Arbeitszeit, die man leistet. Oder es ist einfach nur, hey, ich habe in der Apotheke die und die Zäpfchen gekauft, kann ich die geben? Ja. Ja, und dann muss ich das Telefonat auf 5 Minuten strecken. Das ist ja Quatsch. Das ist ja totaler Quatsch.
Ja.
Ja, also es ist wirklich, es wird einem sehr schwer gemacht.
Hm. Das höre ich schon raus. Das ist echt. Und ein weiterer Punkt ist ja gerade für freiberufliche Hebammen diese Haftpflichtversicherung, die ja immens teuer ist. Mhm. Da hatte die Doro in ihrem Interview ja schon was erzählt. Ja. Ist das immer noch so schlimm wie vor 5 Jahren?
Ja, also ich weiß nicht, wie es vor 5 Jahren war, aber wenn ich jetzt freiberuflich arbeiten wollen würde und außerklinische Geburten machen möchte, dann bin ich jetzt bei 14.000 Euro.
Ja, sie hatte was von 10.000 Euro.
Ja, jetzt mittlerweile ist es bei 14.000.
Für ein halbes Jahr war das dann?
Nee, für ein Jahr.
Für ein Jahr.
Für ein Jahr, genau. Man kann aber, ich weiß nicht, wie der Antrag heißt, aber man kann sich 9.900 irgendwas, paar zerquetschte, kann man sich zurückholen vom Staat. Ich weiß nicht von wem. Ich glaube vom Staat. Und halt als Zuschuss für diese Versicherungsbeiträge, dass man einen Teil davon zurückbekommt. Aber ich muss natürlich in Vorleistung gehen.
Und bis dieser Antrag
bearbeitet wird, geht da natürlich auch wieder ein bisschen Zeit.
Ja.
Ins Land. Also wenn ich 2028
anfange. So nach anfange, so einem Studium, dass er nicht vergütet wird, hast du natürlich nicht mal eben 14.000 Euro auf dem Konto liegen.
Nee, genau. Also obwohl ich vergütet werde, also das ist ja ein duales Studium.
Ach so, stimmt.
Genau. Ja. Und ich habe einen Ausbildungsvertrag mit meinem Haus und ich werde von diesem Haus, werde ich bezahlt. Also ein bisschen habe ich, weil sonst könnte ich mir das, glaube ich, auch gar nicht leisten.
Ja.
Ja.
Magst du teilen, wie viel das ist?
Ja, also ich habe, das wird gestaffelt, ne, im ersten Jahr, im zweiten und dritten Jahr. Ich bin jetzt im zweiten Jahr, im September komme ich dann ins dritte Jahr und jetzt gerade habe ich 1.300 brutto.
Mhm.
Also 1.000 irgendwas, paar zerquetschte, kriege ich netto raus.
Ja.
Ja. Um die 1.000 Euro.
Ja. Okay.
Ja.
Ach, immerhin.
Immerhin, ja, also besser als nichts, ne, aber
ja.
Naja.
Ja, wir haben jetzt über einige Nachteile gesprochen. Was sind für dich die Gründe, trotzdem dran zu bleiben und das zu machen und weiterzumachen?
Ich glaube einfach, das, was ich eben schon gesagt habe, wenn ich die Geburten oder wenn ich bei Geburten dabei sein darf, wenn ich Geburten begleiten darf, dieser Moment, wenn aus 2 Menschen plötzlich eine Familie wird.
Mhm.
Oder wenn auch nur eine Person, also nur die Gebärende da ist und dieses Kind das Licht der Welt erblickt, poetisch gesprochen, das ist so ein kraftvoller und so ein intimer Moment, den ich begleiten darf. Und das ist immer so ergreifend und das ist so nachhaltig, dieses Gefühl. Das bleibt so lange in einem drin. Und wenn man dann noch ein positives Feedback bekommen von den Familien, die sagen, ey, danke, dass du dabei warst, danke, dass du unsere Geburt begleitet hast und uns dieses Erlebnis unvergesslich gemacht hast.
Ja.
Das nehme ich so lange mit und davon zehre ich so lange und auch in so ganz stressigen, in Klausurenphasen, wir haben so ganz furchtbare Klausurenphasen zwischendurch, da denke ich dann an diese Geburten zurück. Ich habe ein Geburtenbuch zu Hause, da schreibe ich mir jede einzelne Geburt rein, die ich begleitet habe.
Wie viel hast du inzwischen? Zählst du die?
Ja, ich bin, glaube ich, bei 43,
okay,
die ich so aktiv begleitet habe, also die im Praktikum habe ich nicht mitgezählt, aber danach die sobald das Studium angefangen hat, die habe ich alle mit aufgeschrieben, ja.
Ja, wow.
Und das ist wirklich, also das ist, ich schreibe dann auch immer unten drunter so Besonderheit irgendwie, was weiß ich, wenn zum Beispiel, wenn ich eine Sektio begleitet habe, also einen Kaiserschnitt, und das Baby ist sofort ins Bonding-Top bei der Mama, ne, ins Bonding-Top, und ich habe dann das erste Foto von den dreien zusammen gemacht. Das berührt mich so krass, weil diese das ist dann so das erste Familienfoto einfach, ne? Die liegen da und gucken sich zusammen an, und das ist immer so ein Moment, der so dieses Innehalten und dieses, das ist so unglaublich, diese Menschen sehen zum allerersten Mal ihr eigenes Kind, und dieser Moment ist so nachhaltig wunderschön. Und auch im Wochenbett, also wo wir jetzt mit den freiberuflichen Hebammen unterwegs waren, ich habe Wochenbetten gemacht mit einer Hebamme, mit der ich jetzt mittlerweile sehr gut befreundet bin, und die hat dann irgendwann gesagt, du machst mal den Wochenbettbesuch und ich bleib hier sitzen und guck, dass alles in Ordnung läuft, aber ansonsten machst du alles. Und da war es dann manchmal so, dass die Familien so gesagt haben, ey, das ist so schön, und wann bist du fertig? Wann können wir das nächste Kind planen? Wann können wir mit dir rechnen?
Ja.
Und das nehme ich so mit. Schön. Und das ist so unglaublich schön, weil ich weiß einfach, ich habe meinen Weg gefunden. Und ich habe meine, ja, ich sage immer, das ist irgendwie so eine, ich finde das Wort Berufung irgendwie so blöd, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so meine Aufgabe im Leben.
Ja.
So Familien zu begleiten und so die erste Zeit einfach eine Hilfe zu sein und einfach ein positiver Seitenaspekt.
Ja.
Dass ich dabei sein darf, dass ich begleiten darf und dass ich vielleicht manche Zeiten, die sehr herausfordernd sind, ein bisschen mit Liebe und ein bisschen mit, ja, schönen Gedanken. Also einfach, dass wir auch offen miteinander sprechen können. So, das geben mir viele Familien zurück, dass man immer alles sagen darf.
Ja.
Und dass ich dann die Familien so annehme, wie sie sind, und wir finden dann irgendwie eine Lösung zusammen. Und das ist so, so schön, dass sie dann von mir so reden, wie ich von meiner Hebamme rede. Also wenn ich an meine Wochenbettzeit oder an meine Geburt oder an meine Schwangerschaft zurückdenke, ich rede so oft darüber und ich rede so oft von der Doro, und diese Frau hat mir so unglaublich viel mitgegeben für nicht nur für diese Zeit, sondern auch für mein Leben. Also auch jetzt noch, also meine Tochter wird bald 5, so wie deine, die haben ja immer noch zwischendurch irgendwie mal, keine Ahnung, eine verstopfte Nase. Ja, dann renne ich zur Bahnhofsapotheke, dann bestelle ich erstmal was. Und diesen Tipp habe ich von der Doro bekommen. Und jedes Mal, wenn ich bei der Bahnhofsapotheke was kaufe, denke ich, mein Gott, Thymian bitte bald. Das hat mir die Doro gesagt. Und dass ich das für andere Familien sein darf. Und so kleine Tipps, die einfach so viel ausmachen, diese Familie mitgeben darf, das finde ich einfach unglaublich schön.
Ja.
Dass ich so Teil vom Leben anderer Menschen sein darf.
Ja.
Das finde ich einfach schön.
Ich finde das einen wunderbaren Beruf. Also ich habe das auch selber noch so, so schön in Erinnerung. Das ist ja auch so eine prägende Zeit, so die Schwangerschaft, Geburt, die erste Babyzeit.
Ja.
Und da so eine wunderbare Begleitung zu haben, das ist so viel wert.
Ja. Das glaube ich auch.
Ja. Und ja, ich finde es auch total spannend, Geburten erleben zu dürfen. Andere habe ich ja noch nie, außer meine eigene. Mhm. Ich kann mir das sehr schön gut vorstellen, wie du das erzählst, dass das total bereichert und total, ja, beeindruckend ist.
Total, total. Also wie stark sich auch diese Geburtssituation verändern kann. Manchmal hat man Geburten, die ich begleitet habe, wo ich am Anfang mit der Hebamme gesprochen habe und gesagt habe, oh, ich glaube, das wird irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie so hinkriegen, dass die Frau das aus sich selber heraus schafft, an diesen Punkt zu gelangen. Und dann irgendwann passiert aber irgendwas in dieser Frau. Ich kann das gar nicht benennen, was das ist. Aber plötzlich hat diese Frau dann so eine enorme Kraft aus sich selbst heraus. Also die hat nichts gegessen, die hat nichts getrunken. Die einfach so, es entsteht, ich habe immer das Gefühl, dass so im Herzen, also im Brustkorb, ist so ein, wie so eine kleine Schatulle. Und da schlummert so unsere versteckte weibliche Kraft. Und ich denke dann immer, ab einem gewissen Punkt haben wir keine Kraftreserven mehr. Und die meisten Frauen sagen dann, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will, dass es jetzt aufhört. Und wenn man dann die Frau gut begleitet und sagt, doch, ich bin mir sicher, du schaffst das. Und wir sind hier bei dir und wir schaffen das gemeinsam und hör mal in dich rein. Und dann habe ich das Gefühl, manchmal klickt diese Schatulle dann auf und dann öffnet sich so eine geballte Kraft, so eine Urkraft aus uns heraus. Also das ist so unglaublich, wie sich die Töne dann verändern von der Frau. Die ganze Haltung verändert sich, der ganze Raum verändert sich, diese ganze Atmosphäre, in der wir drin sind. Das ist einfach, das ist unbeschreiblich. Also wie stark das von einer einzelnen Person abhängt. Und dieser Mensch entfesselt da gerade eine Kraft, das hat sie ja vorher nicht geglaubt. Sie hat ja vorher vor 5 Minuten gesagt, sie kann nicht mehr.
Ja.
Und ich kann dieses Gefühl so gut nachvollziehen. Also wenn man, ich habe das Gefühl immer, man hat so einen Marathon, ist man gelaufen und dann am Ende knicken einem so die Beine weg. Und so fühlt man sich dann. Und dann liegt man da und das ist so die Übergangsphase, wo der Muttermund komplett geöffnet ist. Und dann setzen die Wehen ganz kurz aus, so ein bisschen, werden ein bisschen schwächer und dann kommen die mit geballter Kraft zurück.
Mhm.
Und das ist so diese Übergangsphase. Und in der Phase erholen sich die Frauen nochmal, gehen ganz tief in sich rein und dann entdecken die diese Kraft mit der ersten Wehe, die dann einsetzt und da sagen, okay, alles klar, jetzt habe ich es so weit geschafft, jetzt knall ich das hier raus. So, ab geht's. Und dann geht diese Schatulle auf und es entsteht dieser magische, weiß ich nicht, dieser magische Moment und diese Kraft einfach, die da losgetreten wird, das ist unglaublich.
Mhm.
Das ist so kraftvoll und das lässt mich auch immer noch, also ich stehe daneben und denke, oh mein Gott, das ist beeindruckend, das ist faszinierend, das weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist einfach, das nehme ich, bei jeder Geburt nehme ich das mit.
Mhm.
Das ist unglaublich.
Wow.
Und total toll, dass ich daran teilhaben darf. Wirklich. Also ich bedanke mich auch jedes Mal und sage, oh Gott, das war so schön. Und danke, dass ich das erleben durfte und dass ich bei euch lernen durfte und euch begleiten durfte. Und es ist, ich bin so dankbar dafür, dass ich das machen darf und das erleben darf. Es ist unglaublich schön.
Wow.
Ja.
Eine kleine Frage ist mir gerade noch eingefallen. Ja. Gibt es eigentlich auch andere, die jetzt schon einen anderen Beruf gemacht haben oder vielleicht auch schon ein Kind haben, so wie du? Oder sind die meisten, die das studieren, wirklich so 20 rum?
Also es gibt ein paar bei uns, die auch schon ein Kind haben, die auch 2 oder 3 Kinder haben. Und es gibt auch ein paar, die vorher was anderes gemacht haben.
Mhm.
Eine sehr gute Freundin, die ich durch das Studium kennengelernt habe. Das ist auch ein bisschen verrückt. Die war vorher in Berlin, hat die so PR, die hat im PR-Bereich hat die gearbeitet und das sehr erfolgreich und also wirklich mit großen Marken auch zusammen und großen Influencern und so.
Mhm.
Also das Leben, was sich ganz viele wirklich erträumen, hat sie in Berlin gelebt und hat dann irgendwann gesagt, nee, das ist es nicht mehr. Und jetzt sitzt sie mit uns in Bochum in der Uni und wir reden und philosophieren über Geburten und träumen von unserem Geburtshaus, was wir zusammen aufmachen wollen. Und also es ist wirklich total verrückt, so was für Persönlichkeiten und was für Menschen da einem begegnen in diesem Studiengang, weil es ist wirklich total gemischt.
Ja.
Also ganz viele, die direkt vom Abi kommen, aber auch total viele, die vorher eine Weltreise gemacht haben, die haben vorher, keine Ahnung, in irgendwelchen langweiligen Büros gearbeitet und haben dann gesagt, nee, das ist es nicht.
Ich werde Hebamme.
Ich werde jetzt Hebamme. Also das ist schon, es ist verrückt irgendwie, aber irgendwann ergreift es einen, so dieser Geist der Hebamme.
Ja.
Ja, das ist wirklich cool. Ja.
Ja, danke für dieses Gespräch. Es fand ich, also deine Begeisterung kommt einfach rüber. Das ist wunderschön. Ich könnte dir noch mehr Fragen stellen, aber wir reden jetzt schon wirklich lange.
Okay, es freut mich.
Danke, ja, dass du da warst.
Danke dir.